1, 2, 3, 4.
24 bells of people.
And now in season 13.
Presented by Vierfeld. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und dieses Season 13, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Vierfeld, dem wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Season 13 ist Beate Meindl-Reisinger, NEOS-Vorsitzende und deren Clubobfrau im Parlament, sowie die einzige Politikerin, die für die Wiedereinführung der einjährigen Kästbehaltefrist ist. Herzlich willkommen, liebe Beate, bei mir im Studio.
Danke, danke für die Einladung.
Du kannst dir vorstellen, dass der zweite Teil der Anmoderation ein für mich besonderer
ein
Teil
freudiger ist.
Ja, es gibt viele freudige Dinge. Karriere, Werdegang. Wir senden hier im Alsergrund und wir beginnen im Alsergrund. Du bist eine Alsergrunderin.
Hast ja. Hier war in der Schule und bin auch wieder heimgekehrt in meinen Hut. Ja.
Du wohnst jetzt auch im Alsergrund.
Ja, genau.
Genau, wir haben früher schräg gewesen, wie von der alten Firma. Du hast Matura gemacht im BG 9.
Genau, in der Wasergasse war ich. Ja, also
da waren große Namen auch, ne? Und du noch dazu.
Größere als ich, ja. Der von mir sehr geschätzte Thorberg war dort. Ja, genau. Zweig war auch dort. Und sozusagen aus der aktuelleren Politikgeschichte, Rainer Nowak war Schulsprecher.
Rainer Nowak, Wahnsinn. Ja, mit ihm wirst du sicher schon mehr zu tun gehabt haben als mit Finanzjournalisten, weil da gibt's ja nicht so viele, aber wir bemühen uns und da kommen wir dann später dazu. Du hast dann studiert, nicht weit weg vom 9. an der Uni Wien. Was waren das für Themen, die dich da begleitet haben?
Nee, ich habe Rechtswissenschaften studiert und das war ehrlich gesagt aus einer, ja, Laune wäre übertrieben, aber ein bisschen Ratlosigkeit, weil ich jedenfalls zu denen gehöre, die nicht in der Schule zwingend die eigenen Talente, Neigungen und Begabungen herausgefunden hat und dann aus einem gewissen Pragmatismus und eben Ratlosigkeit heraus habe ich halt, so wie viele gesagt haben, studierst halt Jus, da kannst du nichts falsch machen.
Das war damals wirklich der Spruch.
Das kann ich mir noch erinnern. Es war das wirklich so, dass wenn's nichts weiß, wenn's nicht weiß, was du machen soll mit Jus, liegst du nie falsch. Ich meine, ganz so ist es nicht. Das ist schon ein Studium, das ich niemandem empfehlen würde, aus Lust und einfach nur aus Jux und Tollerei zu studieren, weil du halt schon unglaublich viel Zeit alleine vor Büchern verbringst und das nicht auch jedermanns Sache ist. Aber das Studium selber war zwar eine Qual, ich habe es trotzdem schätzen gelernt, die Art des Denkens. Schätzen gelernt.
Man hat ja auch andere Dinge zu tun in seiner Jugend. Ne?
Das ja, war eine gute Zeit. Ja, bin ganz froh, dass ich habe das letztlich mit einer Freundin besprochen, Studienkollegin besprochen, dass wir eigentlich sehr dankbar sind, dass es in dieser Zeit kein Instagram gab, es nicht üblich war, jedes Foto von jeder Party sofort irgendwo zu posten und wir auch miteinander noch telefoniert haben, anstatt alles zu chatten.
Das gute Alte, wir haben sogar einen Viertelanschluss noch gehabt, da musste man mit den Nachbarn diskutieren, wer gerade darf. Ja.
Ein bisschen jünger bin ich schon.
Ja, definitiv. Du hast einen Master nachgeschossen in Krems.
Genau, ich habe lange überlegt, was ich machen möchte dann mit dem Jus-Studium. Ich habe tatsächlich einen Wunsch recht früh gehabt in meinem Leben, und zwar mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, dieses gemeinsame Europa mir im wahrsten Sinne des Wortes erarbeiten. Wie ich begonnen habe zu studieren, 96 war Österreich zwar schon der EU beigetreten, aber Europarecht noch nicht einmal ein Pflichtfach im Studium. Und deshalb habe ich gewusst, ich möchte irgendwas machen, das mir dann die Möglichkeit schafft, nach Brüssel zu gehen und dort wirklich auch zu arbeiten. Wäre sehr gerne, sage ich auch, nach Brügge gegangen, aber das war halt dann auch ein bisschen aufwendig und teuer. Aber an der Donau-Uni Krems war auch ein guter Master in European Studies.
Und Europa ist gekommen, um zu bleiben in deinem Leben, auch in deinem politischen Leben. Da gab es ja dann vor der Gründung der NEOS, wo du ja von Anfang an dabei warst, auch noch etliche Stationen, Stichwort Wirtschaftskammer und so weiter. Auch da bitte in eigenen Worten.
Ich habe nach diesem Masterstudium zunächst einmal Gerichtsjahr begonnen und dabei mich beworben bei der Wirtschaftskammer Österreich. Da war es ein riesen Assessment Center für so ein Trainee-Programm, das heißt EU-Jungakademikerinnen-Programm. bin nicht genommen worden, habe also mein Gerichtsjahr fortgesetzt. Was ich aber nicht gewusst habe damals, ist, dass ich, sie haben 5 genommen und ich war offensichtlich 6 Gereihte und bin dann kurz nach Beginn dieses Programms angerufen worden, weil 2 ausgefallen sind, dass ich eben Nummer 6 bin und ob ich nicht doch einsteigen möchte. Ja. Und das habe ich gemacht, weil es einfach spannend war. War dann ein Jahr in der wirtschaftspolitischen Abteilung, unter anderem in der WKO und auch in der europapolitischen Abteilung und bin dann nach Brüssel gegangen, um das abzukürzen, eine Zeit lang Kommission und dann war ich bei Ottmar Karas und habe Finanzmarktthemen gemacht. Single European Payments Area war mein großes Projekt damals.
Da sprechen wir von Mitte der Nullerjahre, circa Zeitstempel.
Ja, 2005, 2006 circa.
Das waren ja prosperierende Jahre am europäischen Kapitalmarkt. Auch in Österreich haben wir da unsere Jahrhundert-Rallye gehabt, die uns von 1000 ATX-Punkten auf 5000 gebracht hat, von 2002 bis 2007. Hast du damals auch irgendwie Real Money Investments gemacht? Ich frage jetzt nicht nach der Size, sondern nur, ob du auch investiert hast.
Nein, wenig, also ein bisschen was, aber ganz wenig eigentlich. Ich habe sehr viel investiert, dass meine Beziehung gehalten hat mit meinem damaligen Freund, jetzigen Mann. Das heißt, ich bin sehr viel für meinen CO2-Fußabdruck ganz schlecht hin und her geflogen, um diese Fernbeziehung auch am Leben zu erhalten. Und ein bissi haben wir schon damals begonnen, Bilder zu kaufen.
Lucky Loser mit dem 6. Rang, würde man im Tennis sagen. Und dass die Beziehung gehalten hat, finde ich einfach traumhaft. Bin ein Fan von haltenden Beziehungen. Das möchte ich an der Stelle mal ja, einwerfen. Ja, absolut schön. Bis zur Gründung der NEOS hat sich international noch was ergeben, das frage ich die Gäste immer gern, Lehman. Die Welt, die wir kannten, vor allem in der Finanzbranche, ist von einem Tag am nächsten zusammengebrochen. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Hast du irgendwelche Memories? Wie ist man in Europa? Wie bist du damit umgegangen? Oder war
das ich hab sehr gute Memories deshalb, weil ich ja da dann in der damaligen Regierung im Kabinett der Staatssekretärin Christine Mare gearbeitet habe. Ich war damals für Familienpolitik, Frauenpolitik ein Stück weit, Frauen- und Arbeitsmarkt zuständig. Und wir haben damals das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld ein bisschen, also nicht ein bisschen, wir haben es erfunden, also aus Schweden geholt.
Das war gut, ne?
Und ich habe das mit dem Finanzministerium verhandeln müssen natürlich. Auch die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten, die es bedauerlicherweise jetzt nicht mehr gibt, die hat er kurz dann abgeschafft. Und daher wusste ich schon, dass das Finanzministerium also nicht gerade entspannt ist, wenn es um die Ausgaben geht und natürlich einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld mit dem Ziel, mehr Väter dazu zu bringen, einen Anreiz zu setzen, dass auch Väter zu Hause bleiben, kostet er Geld. Steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten auch. Das heißt, das war spürbar. Und dann erinnere ich ja daran, dass das diese furchtbare Nacht damals war in der Geschichte, die teuerste Vorwahlnacht in der Geschichte des Parlaments. Etwas, was, glaube ich, vielen, die das erlebt haben, noch immer in den Knochen steckt und den Steuerzahler immer noch belastet, milliardenfach belastet, wo da in einer Nacht, ich weiß, ich habe es vergessen, wie viele zig Milliarden an Wahlgeschenken ausgegeben wurden von allen Parteien. Also das war ja wirklich fürchterlich und gleichzeitig war aber schon spürbar, dass eben die Finanzkrise voll da ist und damit auch sehr angespannt die Lage der öffentlichen Haushalte. Absolut unverantwortlich und ich muss das jetzt gleich nutzen, wenn ich darf.
Na unbedingt.
Das wäre das Schlimmste, was jetzt passieren würde, wieder bei dieser Wahl. Wir haben jetzt jahrelang...
Die Chancen stehen nicht schlecht. Nein,
aber wir haben jetzt jahrelang, kostet es, was es wolle, hinter uns. Ja. Wir sind in einer Stagflation, wo kein Licht am Horizont ist, dass du sagst, du hast jetzt nur eine kurze Delle und dann zieht das Wachstum wieder an. Vielmehr, glaube ich, müssen wir uns auf Zeiten einstellen mit wirklich niedrigem bis geringem Wachstum. Und Österreich hat auch im Bereich Kampf gegen die Teuerung vieles falsch gemacht. Wenn da jetzt ÖVP, SPÖ und FPÖ vor allem, und auch die Grünen, die können das ja auch dann ganz gut hergehen, und vor der Wahl Geschenke verteilen, noch weiter auf dieses Kostes, was es wolle, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gehören entlastet und nicht weiter belastet und es ist die Party einfach vorbei.
Ja, die ist schon lange vorbei, nur haben wir es nicht gesehen, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Machen wir 12 Jahre zurück, österreichische Politikgeschichte weiter, die Gründungsgeschichte der NEOS. Ich brauche dich da jetzt hier in diesem Podcast in Österreich nicht großartig weiter vorstellen. Man weiß, du bist seit Langem da. ganz vorne mit dabei und warst auch bei der Gründung dabei. Aber erzähl nochmal kurz bitte für die Hörerinnen und Hörer, wie das damals war, dass es 2012 zur Gründung gekommen ist.
Nun schau, viele sagen, ich komme aus der ÖVP, ich würde das selber nicht so beschreiben. Ich habe für ÖVP-Politikerin und Politiker gearbeitet, also Ottmar Karas, Christine Marek, und das sehr gerne. Mit Christine Marek bin ich dann in die ÖVP Wien mitgegangen, und um das jetzt kurz zu machen, es gefiel mir dort nicht. Vieles, was ich gesehen habe, sehe ich auch heute noch. Es ist eine verkrustete Partei, die eigentlich müde geworden ist und in vielerlei Hinsicht meines Erachtens auch fantasielos. Man hupft nur noch dem nach, was irgendwie populär zu sein scheint, anstatt Richtiges zu machen. Ich kann mich auch gut erinnern an eine Szene, wo ich geraten habe, dass, oder empfohlen habe oder gefragt habe, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, die Finanzen der Partei offen zu legen, um die Zeichen der Zeit zu erkennen, dass die Bürgerin, der Bürger, der Steuerzahler, die Steuerzahlerin ein Recht darauf hat zu erfahren, was mit dem Steuergeld passiert, und dass die Parteien nicht über den Menschen schweben, sondern eigentlich Rechenschaft ablegen sollten. Bin ich fast mit einem nassen Fetzen durchs Büro gejagt worden. Also jetzt im übertragenen Sinn.
Ich wollte unbedingt das Wort einbringen, weil du es im Vorgespräch gesagt hast. Das hast du einmagerieren können, oder?
Ja, das haben wir einmagerieren können.
Diese Idee.
Genau, das ist, oder ein Rex, das ist auch ein schöner. Ja. Also das war nicht keine Millionen-Dollar-Vorschlag, aber sie haben vor allem etwas anderes damals auch gemacht, und das war, sich auch gegen jegliche bildungspolitische Diskussion gestellt. Das war mir immer so wichtig, diese Chancen aller Kinder und Jugendlichen in Österreich war etwas, was mich immer bewegt hat. Noch mehr natürlich, seitdem ich selber Kinder habe. Also das hat mir nicht gefallen. Und dann jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann Matthias Strolz, hat mich gefragt, ob ich da mit dabei sein möchte. Ich war allerdings da schwanger mit meinem zweiten Kind, habe gesagt, jetzt kriege ich mal ein Kind, schau, ob das gesund ist, ob es ein Mädchen oder ein Bursch ist und gesund ist, weil das ist das Wichtigste. Hab dann mich entschlossen, aber mitzumachen, und dann kam noch ein Moment des Zögerns, und über den möchte ich kurz berichten, weil er so gut für das steht, was in Österreich falsch läuft. Mich hat dann ein ÖVP-Politiker angerufen und hat gesagt, du, in dem und dem Ministerium ist die oder die Abteilungsleitung frei, da brauchen wir jemanden von uns. Und ich sage sehr ehrlich, ich habe drüber nachgedacht, weil mit zwei kleinen Kindern ist das ein super Job, wenn du in eine Abteilungsleitung gehst in einem Ministerium. Bin dann auf den Spielplatz gegangen, damit die Ältere von den beiden, die Kleine war ja noch im Kinderwagen, ein bisschen herumtollen kann, und bin dort gestanden und habe mir überlegt, soll ich nicht, oder soll, weil es war ja Himmelfahrtskommando, das wird mir Strolz, muss man sagen. Und dann haben wir gedacht, na gut, aber möchtest du wirklich in einem Land aufwachsen, oder möchtest du deinen Kindern später sagen, wenn die dich fragen, wieso bist du das geworden, dass du sagst, ich habe einen Anruf gekriegt, ja, das dass wir da jemanden von uns, eine von uns brauchen, abgesehen davon, dass ich mich nie so gefühlt habe. Das ist doch etwas, was grundsätzlich falsch läuft. Du willst doch die besten Leute und nicht die, die ein Parteibuch haben. Du willst doch im Sinne deiner Kinder dafür arbeiten, das zählt, was du kannst und nicht, wen du kennst. Und das war dann ein bisschen eine Trotzreaktion, dass ich gesagt habe, na, sicherlich nicht. Und sehr zum Leidwesen meines Vaters, der hat das sehr bedauert damals. Ich glaube, mittlerweile ist er sehr stolz. Habe ich dann gesagt, nein, mach da mit. Und das war ja wirklich ein bisschen ein Himmelfahrtskommando, weil natürlich hat vor allem der Matthias an den Erfolg geglaubt, und ich glaube, ohne seine Kraft wäre das nicht möglich gewesen. Aber man darf nicht vergessen, wir haben damals nicht nur unser gesamtes Erspartes aufgebraucht, wir haben einen beruflichen Netzwerk sinnbildlich den Mittelfinger gezeigt, ohne Sicherheitsnetz. Aber ich glaube, das war die beste Entscheidung meines Lebens.
Dann ist die Folgefrage damit hinfällig, ob sie sich auszahlt hat. Der Mittelfinger hat sich ausgezahlt.
Naja, sicher. Und ich meine, es könnte ich natürlich sagen, es zahlt sich aus. Ich bin im Nationalrat und Clubobfrau, aber darum geht's ja gar nicht. Es geht ja eher darum, dass man, oder ich empfinde ein gelungenes Leben dann, wenn man das Gefühl hat, man hat was getan, oder man tut etwas. Es ist ein nicht gelebtes Leben vergiftet, und ich habe mein Sicherheitsnetz verlassen und habe so viel gelernt. Ich meine, eine Parteigründung ist ein Erlebnis, auf der grünen Wiese was aufzubauen. Es ist ja wie ein Startup. Du bist ja von der Finanzierung bis hin zur HR, von Marketing bis hin zu, weiß ich nicht, eben digitaler Kommunikation. Alles lernst du dort, das kannst du nicht in einem Studium lernen, das ist alles ein, und du fällst doch auf die Schnauze, das ja, ein oder andere Mal, ja, und das ist auch gut so, Gott sei Dank jetzt nicht fundamental bis dato, Klopf auf Holz, aber es ist halt so, da lernt man, aber das hätte ich ja nie gehabt, wenn ich mich irgendwo in ein gemachtes Netz gesetzt hätte. Ja,
klar. Hast du eigentlich testweise irgendwann auch einen Baum umarmt?
Naja, das ist, also kann man immer wieder gut machen. Das kann man immer wieder gut. Aber ich bin jetzt, sagen wir mal so, ich glaube, ich bin politisch als esoterisch.
Ich habe etliche Gäste in der jüngeren Vergangenheit mit Liv-Vergangenheit da gehabt, die Alexandra Bollener zum Beispiel, den KWA Tefi und so weiter. Reden wir auch noch kurz über diese Zeit, bitte.
Na gut, schau, das Liberale Forum war meine erste Wahl, also in dem Moment, wo ich wahlberechtigt war. Habe ich für mich oder schon davor, ich bin immer sehr politisch gewesen, nicht parteipolitisch, aber auch in der Klasse, in der Wasergasse haben wir sehr viel diskutiert. Also für mich wären SP und ÖVP nicht attraktiv gewesen. Das waren alte Parteien mit alten Männern in immer gleichen Loden- oder Nicht-Loden-Anzügen. Und damals gab es nicht viel Alternativen. Die Grünen zum Teil haben mich angesprochen mit diesen Nachhaltigkeits- und Ökologie-Gedanken, aber eben nicht wirtschaftspolitisch. Da sind sie mir zu links oder zu etatistisch. Und dann gab es natürlich Haider, den jungen Haider. Da bin ich ein bisschen geschlagen worden von Journalisten, wie ich mein Buch veröffentlicht habe, weil ich ehrlich gesagt habe, dem habe ich zugehört. Das hat mich interessiert, weil er so anders geklungen hat als diese eben erwähnten alten Herren in den immer gleichen Lodenanzügen. Aber natürlich darf man nicht vergessen, der hat dann angefangen schon damals mit antisemitisch zu tönen, mit der ordentlichen Beschäftigungspolitik. Da war ganz klar, welche Richtung das geht, und das habe ich einfach abgelehnt, ganz voller Überzeugung abgelehnt. Umso mehr habe ich diese Gründung des Liberalen Forums beobachtet, und meine erste Wahl war das Liberale Forum.
Ich werde immer wieder jetzt den zeitlichen Flow unterbrechen und so ein paar Querverweise machen, die ich dann auch in den Shownotes verlinken werde. Du hast ein Buch erwähnt.
Genau, ich habe ein Buch geschrieben.
Seit wann gibt's das? Wie heißt das? Und werden wir natürlich verlinken.
Das heißt Wendepunkt, gibt's jetzt seit März, glaube ich.
Also druckfrisch fast, ne?
Druckfrisch, ja. Eigentlich das qualvollste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, so ein Buch zu schreiben, weil man ja als Politikerin immer der Meinung ist, du weißt eh alles, du hast eh auf jede Frage eine Antwort, und dann kommst du drauf, dass du gar nichts weißt und dass du deine Gedanken wirklich nochmal gründlich sortieren musst und alles nochmal durchdenken musst, und das ist brutal anstrengend und hat aber mir sehr geholfen im letzten Jahr. Zum einen sicherlich, mich vorzubereiten für diese Wahl, weil ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich erzähle, ich habe einen Plan, ich habe für mich identifiziert, wie ich zu Dingen stehe. Und man kann mir nicht vorhalten, ich habe keinen Plan und keine Vision, weil jeder kann es nachlesen. Mag sein, dass vieles da drin nicht allen gefällt, aber ich habe was vorgelegt. Habe ich von den anderen noch nicht gesehen. Aber das Zweite vor allem, es hat mir in einer Art und Weise fast schon therapeutisch gut getan. Was meine ich damit? Ich habe immer mein ganzes Leben an die Tatkraft des Menschen geglaubt. Immer an die Zukunft, grundsätzlich optimistisch, dass der Mensch mit jeder Herausforderung wachsen kann und die Dinge besser macht. So, und dann ist da schon jetzt einiges zusammengekommen in den letzten Jahren. Polykrisen würde man das nennen. Plus der Populismus und dieser Druck auf die liberale Demokratie an sich und auch der Glaube oder das Vertrauen an die Lösungsfähigkeit der Politik im Allgemeinen, wo ich schon den Eindruck habe, also man wird gechallenged mit diesem positiven, innovativen, kreativen Menschenbild. Und ich glaube auch, einer der Schlüsse meines Buchs ist, vertraut nicht der Politik allein oder allein auf die Politik, weil darum geht's ja. Es kann nicht irgendjemand für euch richten. Eine aktive, also eine liberale Demokratie braucht eine aktive Bürgerschaft, die auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für sich und andere, also auch dann im besten Sinne für das Gemeinwohl, also für das Gemeinwesen oder wie man sagt, ja, auch Gemeinwohl, und ja. Und die Dinge selbst in die Hand nimmt. Demokratie braucht aktive Bürgerschaft und Leute, die aufstehen, dann, wenn es gefragt ist. Keine Partei, kein Politiker kann das richten. Auch wenn ich sehe, dass immer wieder Heilspropheten kommen, sie sind meist männlich. Glaubt ihnen nicht, so ein Blödsinn.
Ich habe zuletzt nur weibliche kennengelernt, aber okay, gut.
Heilspropheten?
Ja,
in der Politik? Wer denn?
In der Politik nicht, nein.
Na eben, also da
nicht in der Politik.
Ich sehe immer nur die Adoration lauter männlicher Messias. Wie sagt man das? Die Werte von Messias? Messiasse? Weiß ich nicht.
Messias, auf Englisch klingt es irgendwie, ja. Genau. Zweiter Querverweis gleich, weil ich noch kurz beim Lift bleiben will. Du hast auch einen Podcast gemacht, Was gemeinsam geht, werden wir auch verlinken. Da gibt es eine ganz tolle Folge mit der Heide Schmidt. Ich weiß noch genau, wo ich war, wo ich beim Laufen war, wie ich das gehört habe. Also ihr habt das beide super gemacht, also große Empfehlung auch an die Hörerinnen und Hörer.
Darf ich dir ganz kurz eine Anekdote erzählen?
Ja, bitte drum.
Ich hatte jemanden, einen anderen Gast eigentlich eingeladen, der dann noch später im Podcast, also quasi sein Christian Kern, der konnte dann nicht. Das heißt, mir ist ein Gast ausgefallen und ich habe die Heide Schmidt angerufen am Vorabend und habe gesagt, hast du Zeit, morgen zu kommen? Christian Kern kann doch nicht. Und sie hat zu mir gesagt, ja, aber weißt du, ich bin ja schon nicht mehr in der Politik und ich bin schon so lange raus und da gibt's doch sicherlich interessantere. Und ich habe gedacht, das ist so typisch sie, ja, und auch ein bisschen so typisch weiblich. Und dann war das so ein schönes Gespräch.
Stimmt.
Ein wirklich so
wahnsinnig. Haben wir nicht vorbesprochen gehabt, dass ich diesen
Einwurf. Nein, ich finde wirklich, genau, es war. Ja. Sie, also ich selber nehme ja da auch so viel mit und dieses Gespräch habe ich wirklich genossen mit ihr. Aber vielleicht auch ganz kurz, warum mache ich das? Dieses, was gemeinsam geht. Eine der Erkenntnisse, wie ich das Buch geschrieben habe, und da kehre ich auch vor unserer eigenen Tür, ist, dass das Feindbild in der Politik zurück ist. Jedenfalls auf internationalem Parkett, nicht? Also wenn Kim Jong-un und Putin einander treffen und sagen, der Feind ist der Westen und es ist quasi, man wird einen glorreichen Sieg davontragen, dann ist das schon klar, das Feindbild, aber es ist ja auch in der Innenpolitik. Diese Geschichte, die ein bisschen, finde ich, auch gerade von Kurz reingebracht wurde, bist du für mich oder bist du gegen mich? Aber wir haben uns auch treiben lassen. Die Untersuchungsausschüsse haben da durchaus auch eine schwierige Rolle gespielt.
Ich bin da sehr kritisch, kostet auch ein Vermögen alles, ne?
Die Ausschüsse, na gut, Demokratie muss sein, was kosten. Ja. Das finde ich, das mag ich nicht. Das ist ein bisschen populistisch zu sagen. Ja, okay. Das sicher. Dramas Parlament so, dann kostet gar nichts. Dann gibt's keine Volksvertretung. Am billigsten ist eine Diktatur. Wobei, da brauchst du einen großen Polizeiapparat. Wahrscheinlich.
Das ist
auch eine Frage, ob es dann so. Nein, das kann schon was kosten, aber es muss vor allem was rauskommen, wo man sagt, wie machen wir es jetzt besser? Und das fehlt mir ja sehr. Also jetzt die jetzigen Untersuchungsausschüsse, die jetzt waren, die oder jetzt gerade zu Ende gehen, da hat mir ja wirklich nur noch den Eindruck, es dient ÖVP, SP und FPÖ darum zu sagen, so sinngemäß, mag ja sein, dass wir korrupt sind, aber ihr seid es auch. Und eigentlich ist es eine große Schlammschlacht vor der Wahl. Man nimmt den Schaden, der insgesamt am Vertrauen, was Politik und Parteien angeht, in Kauf, um einen kleinen Vorteil davon zu tragen, vielleicht. So, und das bringt uns nicht weiter. Wenn man einen Untersuchungsausschuss ernst nimmt, dann geht es nicht nur um Aufklärung, sondern es nachher besser zu machen. Aber was ich sagen wollte, wir haben uns ja auch treiben lassen da. Und dieses Feindbilddenken bringt uns nicht weiter. Insbesondere nicht, wenn es darum geht, eine Alternative zu bilden zu Populismus oder vielleicht auch zu einer FPÖ in der Regierung. Ich meine, der Kickl beschimpft alle nur noch wüst. Ist mir überhaupt die Frage, wie er eigentlich zusammenarbeiten will. Und die anderen Parteien stehen einander auch so gegenüber, insbesondere SPÖ und ÖVP, dass man den Eindruck hat, am besten ist, man vernichtet den anderen oder das Liebste ist. So geht's nicht weiter. In einer Demokratie geht's darum, sich zusammenzuraufen und zu schauen, was gemeinsam geht. Und man kann ja auch nicht, also ich habe ja auch Gäste in meinem Podcast, da bin ich absolut nicht deren Meinung, aber man kann das wertschätzend diskutieren und vielleicht schauen, wo man vielleicht auch in den Zielen, ja, Gemeinsamkeiten findet.
Ich finde den Titel genial, was gemeinsam geht, weil man muss das den Politikerinnen und Politikern schon vorwerfen, ein bisschen, dass permanente Streiten, das gibt es in keiner anderen Branche natürlich, dass man sich gegenseitig immer anpinkelt, wenn ich das böse Wort jetzt mal sage.
Ja. Und sich selber dabei so abwertet.
Ja, genau.
Und das ist das, was mich so stört. Aber das passiert ja auch durchaus auch von außen, weil ich habe nicht einmal gehört, seien ja alle Politiker gleich, seien ja alle Parteien gleich. Ne? Also ich möchte jetzt nicht da jetzt auf diese Schilling-Causa eingehen, weil es mir auch ehrlich gesagt ziemlich wurscht ist. Ich finde es schade, dass es nicht um Inhalte geht. Aber wieder mal habe ich ja, den Eindruck, auch. Es bleibt halt über, naja, bitte, Politiker lügen halt oder Politikerinnen oder so. Und das finde ich einfach elend. Und da machen auch, finde ich, Medien teilweise mit bei dem Spielchen, indem sie nicht differenzieren.
Ja, definitiv, ja. Und was gemeinsam geht, also was gemeinsam nicht geht, wäre fast ein andere Form vom Podcast, aber ich glaube, das hören wir ohne diesen Titel zu
nennen. Ich glaube, das wären wir in den Elefanten oder Elefanten. Oder Elefantinnen gibt es. Es gibt nur mich als Elefantin. Ich bin die einzige Elefant, wie sagt man da, ist das dann Elefantenkuh, ist nicht so gut, das streichen wir raus.
Oh, nein.
Die einzige, was bin ich dann?
Dann lassen wir es maskulieren. Ne?
Ich mache eine Elefantenrunde.
Elefantenkuh klingt jetzt wirklich nicht sehr smart, muss man wirklich sagen.
Die Kräuterin ist auch ein bisschen hart.
Memorable Effect on TV. Was war das bei dir, glaubst du?
Bei mir?
Ja, es ist jetzt nicht inhaltlich, sondern einfach, ich bin irgendwie so ein Scherzbold irgendwie und da gab es eine Szene von dir im Fernsehen.
Bin ich gespannt, was da kommt. Ich meine, ich kenne ein paar Sachen, die hängen geblieben sind, was ich auch immer wieder höre, aber sag mal.
Die Gälse.
Ach, die arme Gälse, die ich erschlagen habe.
Chuck, ist irgendein
Sommer. Naja, aber ich muss sagen, ich sag's jetzt ganz, ich hasse Gelsen.
Ja,
ich reagiere auch darauf gar nicht gut, das juckt bei mir immer wochenlang. Ach so, die Gälse. Ich habe gedacht, also was hängen geblieben ist, ist bei der Wien-Wahl die Geschichte, wo ich erzählt habe, damals gegen Häupl antretend, von einem jungen Mann, der versucht, seine Karsnudeln auf einem Wiener Markt zu verkaufen, aber das alles eine Freundl-Wirtschaftspartie ist. Und dann hat der Häupl live on air in der Elefantenrunde gesagt, na, dann schicken Sie den jungen Mann zu mir. Und ich habe gedacht, naja, jetzt bist du mir da aber ordentlich eigentlich ins Messer gelaufen. Darum geht's. Das ist ziemlich geflügelt gewesen, bin ich sehr oft darauf angesprochen worden. Und sehr viel wurde ich natürlich angesprochen darauf, wie der, nachdem Kurz zurücktreten musste, und Schallenberg, man vergisst ja, war ja eine Zeit lang unser, der Schalli war ja kurzzeitig unser Kanzler. Und der hat das so weggewischt, die Verantwortung der ÖVP. Ich meine, immerhin, man muss das schon einmal sagen, eine Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt, eine Hausdurchsuchung in der ÖVP-Parteizentrale, aber eben vor allem im Bundeskanzleramt. Und eine durchaus gut durchargumentierte Hausdurchsuchungsanordnung. Ob es hält, wird man sehen, aber da ist ja jetzt von der Staatsanwaltschaft und das wurde so weggewischt. Und ich habe ihm das gegeben und gesagt, lesen Sie sich das durch, das ist ja nicht einfach Jux und Dollerei, sondern wir sollten das ernst nehmen, wenn wir das Vertrauen in die Politik wiederherstellen. Und er hat es dann einfach so genommen und so hinter sich am Boden geschmissen.
Ja.
Das ist auch, glaube ich, manchen hängen geblieben. Aber stimmt schon, es ist echt lustig, was dann hängen bleibt. Ja.
Ja, es ist in dem Podcast auch so. Ich schaue immer, dass ich ein bisschen Party-Talk auch reinkriege. Ah, das ist ja die mit der Gälse oder die finnischen Heavy-Metal-Hörter, habe ich ein paar Leute gehabt, ja, wo man sich dann an solche Sachen halt erinnern kann. Beate, ein Jahr ist es her, da habe ich einen Standardbericht von dir, also mit dir geliebt. Quasi jetzt schreibt er der Standard, wie du es gesagt hast, über die Lena Schilling vor allem. Käst, Sparbücher soll weg, hast du gesagt, und die einjährige Behaltefrist auf Wertpapiere zurück.
Ja.
Nichts verändert deiner Meinung nach?
Nein, also im Gegenteil, es wird drängender. Also ich finde ja das Thema erstaunlich, weil in Wirklichkeit sollten alle Parteien ein Interesse daran haben, dass wir ganz konkret Anreize setzen oder es ermöglichen, dass Menschen selbstbestimmt leben und sich auch, wenn auch ein bescheidenes Vermögen aufbauen können, auch eine Absicherung im Alter schaffen können selber. Und das sage ich auch gerade in Richtung Sozialdemokratie, der ja immer sagt, der Kapitalmarkt ist so böse und gegen alles auch oft wettert, was sogenannte Financial Literacy ist, weil ich jetzt schon sagen muss, gibt ja auch diese Stiftung, also Wirtschaftsbildung, wo auch die AK an Bord ist, aber es ist trotzdem immer schwierig, das ist halt das Böse und das tun wir nicht und in Wirklichkeit halten wir damit Menschen klein und verhindern, dass sie sich ja irgendwas aufbauen können. Wir können nicht zuschauen, wie die Leute, und anders, das Sparbuch ist eh schon keine gute Idee. Ich meine, in Wahrheit ist da Vermögen vernichtet worden von Menschen in Österreich, schon in der Zeit der Niedrigzinszeit, aber jetzt auch natürlich durch die Inflation. Also es ist ja fast schon modernes Raubrittertum, wenn ich in Zeiten einer hohen Inflation eh nur, weiß ich nicht, wie viel Prozent kriege ich jetzt auf ein Sparbuch, ich habe gar nicht geschaut.
Ja, so um die 3, je nach Bindefrist halt, wie auch bei den Bundesschätzen, ja.
Also gut, sagen wir 3%, Sekern eh halbwegs gut, aber es ist trotzdem unterhalb der Inflation.
Deutlich.
Ja.
25% fest weg.
Und ja. dann kommt der Finanzminister her und nimmt dir auch noch dann ein Viertel da. Also das man muss doch einen Anreiz setzen, gerade für die kleinen Sparerinnen und Sparer, irgendwie die Chance zu haben, sich was aufzubauen. Und ich meine, die verlieren sowieso. Also am Sparbuch verlierst und dann nimmt der Finanzminister noch was weg. Also ich kann das nicht nachvollziehen und das wäre ein ganz ein kleiner Aspekt da drinnen. Dann erwischst du nämlich nicht die mega großen Spekulanten, die nur ihr Geld arbeiten lassen oder in Krypto gehen oder ich weiß nicht was, sondern eben genau denjenigen, der jeden Tag aufsteht, hackeln geht und sagt, jetzt muss ich ein bisschen was zurücklegen für den Fall, dass meine Waschmaschine hinig wird oder damit mein Kind eine gute Ausbildung machen kann oder ähnliches. Ist ja absurd und da könnte der Staat viel mehr tun und unter anderem die KEST eben für die kleinen Sparer abschaffen und eben auch den Kapitalmarkt ein bisschen pushen, indem er da die Behaltefrist wieder einführt. Aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel einen Teil der Pension, stärker den Kapitalmarkt hineinziehen, weil wir alle ein Interesse daran haben müssen, dass wir Altersarmut vermeiden und dass es höhere Pensionen gibt oder auch hier steuerliche Anreize, dass man wieder selber auch vorsorgen kann. Das ist ja alles abgeschafft worden.
Loacker hat auch immer sehr viel herumgerechnet und gute Zahlen gebracht. Ich meine, Österreich ist ein dividendenstarkes Land von den Unternehmen her. Und die Dividenden-Käst macht viel mehr aus als die auf Kursgewinne. Und wenn man nur mehr Leute an den Kapitalmarkt bringen würde, würde das Finanzministerium viel mehr Geld einnehmen über die Dividenden-Käst.
Ja, und wir brauchen auch, also ich meine, das ist ja so ein Zweierlei. Auf der einen Seite wollen wir, dass die Menschen wieder einen Aufstieg haben können. Da brauchst du natürlich die beste Bildung und Ausbildung. Müssen wir viel tun in so einer Zeit, wo Digitalisierung und KI und so weiter kommen. Und da reicht unser Bildungssystem nicht. Und das Zweite ist, sich eben etwas aufbauen können. Und das ist gar nicht so leicht mit so einer Steuerlast, mit der dritthöchsten Steuernabgabenlast. Ich habe das ja vor kurzem ausgerechnet. Wir besteuern ja heutzutage Geringverdiener wie Mitte der 70er Jahre Menschen in der Höchstbeitragsgrundlage. Also eine Ärztin in Mitte der 70er Jahre hat die gleiche Steuernabgabenquote gehabt wie heute ein Hilfskoch.
Also interessanter
und
Blick,
da bleiben ja. Einfach, also damals blieb einfach viel mehr übrig, um sich was aufzubauen. Das ist ja mit der Steuerlast nicht der Fall. Und gleichzeitig wollen wir aber natürlich, dass man eben auch ein gelungenes Leben hat. Und auf der anderen Seite ist natürlich jetzt schon ein bisschen die Party vorbei, diese quasi Rausch des billigen Geldes. Ja, es ist alles kreditfinanziert gewesen. Und wenn wir wollen, dass wir in ganz Europa wettbewerbsfähig sind, dann brauchen wir einen funktionierenden Kapitalmarkt, dann brauchen wir mehr Eigenkapital, um die Unternehmen zu finanzieren. Und wir können das nicht nur immer mit Fremdkapital machen.
Ja, ich habe heute erst ausgerechnet, ATX ist 1000 Punkte gestartet 1991, steht jetzt bei 3700, der mit den Dividenden steht bei 8500. Wenn man jetzt die Dividenden abzieht und auch noch den Gewinn versteuert, kommen wir auf 42% Steuerlast, 2 × 27,5%, was ein Wahnsinn ist, ja, in Österreich. Und man darf ja nicht vergessen, die Unternehmen haben das schon versteuert, bevor sie es ausschütten. Und du hast dein Geld, wenn du es investierst, auch schon versteuert. Also das ist eine
natürlich.
Eskalation an dieser Tangente, die fürchterlich ist.
Und ich möchte das wirklich noch einmal in Richtung, vor allem der, ich meine, man muss sagen, auch die ÖVP hat es bis jetzt nicht gemacht. Also man sollte jetzt gar nicht so sehr nur auf die SPÖ oder halt die Grünen zeigen. Aber ich verstehe da die Linke nicht, weil es geht hier tatsächlich um die kleinen Leute. Da profitieren davon gerade die kleinen Sparerinnen und Sparer, weil alle anderen, wenn du wirklich Geld hast, dann findest du schon deine Wege, wie du das machst. Also das ist nicht das, oder hast eh Immobilien in Österreich gehabt, aber eben. Wenn du möchtest, dass bescheidene Vermögen aufgebaut werden können, dann kommst du am Kapitalmarkt nicht vorbei.
Ja. Da habe ich noch einen Spoiler, der für mich jetzt noch ein Spoiler ist, aber zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Folge nicht, werde ich auch in den Shownotes verlinken. Denn zwischen Aufnahme und Ausstrahlung unseres Gesprächs geht ein Podcast live, den du schon gemacht hast mit Andi Dreichel, dass wir jetzt alle verwirren.
Genau. Genau, der hat eh auch ein bisschen
sowas.
Eine
ganz kurze Bottomline dazu.
Ah gut, das war ein breiter Bogen, den wir gespannt haben, aber es geht natürlich stark um die Stärkung des Kapitalmarkts und vor allem hier auch die Vollendung des Binnenmarkts, weil hier kann Europa noch stärker werden, auch um Skalierungen zu ermöglichen. Es gibt, wir beziehen uns da beide in dem Podcast auch auf diesen Bericht vom Enrico Letta, vom ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten, wo eben sehr wohl noch Hindernisse sind. Und ja, ich weiß gar nicht, was wir alles, wir haben, glaube ich, auch viel über Russland und die Ukraine geredet. Ja. Und generell, glaube ich, sorgt sich auch der Andi Dreichel, dass Europa am Scheideweg steht und endlich vom, wie ich immer sage, Spielball zum Akteur werden muss.
Dann haben wir das auch noch besprochen, wird wie gesagt in den Shownotes dann verlinkt sein. Und ja, mit Magnus Brunner habe ich über Tennis geredet, auch relativ viel. Du hast gesagt, hey, mit mir kannst du auch über Tennis reden.
Dann
reden wir kurz über Tennis.
Ja, wunderbar, oder? Ja. Tennis ist eine der schönsten Sachen der Welt.
Schon, gell? Ja.
Nein, es ist super. Ich muss nämlich sagen, also ich laufe ja viel. Alle, die mir auf Instagram folgen, wissen das. Das habe ich begonnen, weil ich so einen massiven Bandscheibenvorfall hatte und irgendwann einmal auch dann nach der Geburt meines dritten Kindes gefunden habe, und 40 über 40 gewesen bin, jetzt musste ich entscheiden, wie das Leben weitergeht. Wenn man jung ist, glaubt man, man ist unsterblich und unverwundbar und irgendwann einmal kommst drauf, du hast das ein Stück weit selber in der Hand, wie dein Leben, dein weiteres verläuft. Und ich habe was gesucht, was ich einbauen kann. Aber an sich, also darum gehe viel laufen, aber an sich bin ich ein grundfauler Mensch. Meine Lieblingsbeschäftigung ist Liegen. Mit einer Ausnahme im Tennis, weil da weiß ich, warum ich laufe. Da muss man den Ball nachlaufen und es macht so viel Spaß. Ich habe allerdings lange nicht gespielt und das spüre ich immer noch. Also ich habe erst wieder angefangen so im Studium, dann wieder große Pause und jetzt würde ich sagen vor ein paar Jahren. In der Baumgasse.
Ja, legendär natürlich. Kann man gerne Werbung machen. Na gut, dann komme ich wieder zum Anfang. Zurück übers Tennis haben wir auch noch geredet. Du hast gesprochen über die Gefahr allzu großer Wahlgeschenke. Welches nicht monetäre Geschenk hast du als NEOS-Vertreterin für die Wählerinnen?
Ein nicht monetäre Geschenk. Naja, schau, ich glaube, es geht darum zu sagen, es braucht wieder eine Energie, um Lösungen zu bringen für das, was die Menschen gerade wirklich rumtreibt. Und die Teuerung ist ein Thema. Die schwindende Wettbewerbsfähigkeit ist ein Thema, oder vielleicht ist es zu abstrakt, aber die Sorge um die Jobs, das kriegen schon viele Leute mit und damit auch die Frage, wie finanzieren wir eigentlich unseren Sozialstaat und so weiter. Ich glaube auch, dass immer mehr Menschen verstehen, dass dieses kostet, was es wolle.
Ich sage immer, Käste es, was es wolle, wegen der Steuereskalation.
Ja. Naja, es ist etwas sehr Fatales. Ja. Also zuerst zu sagen immer, was kann ich jetzt für eine Förderung und welchen Bonus und welchen Gutschein abholen und weiß, aber am Ende des Tages zahlt es ja eh wieder der Steuerzahler und das zahle ich mir eh selber. Wir subventionieren uns ja auch gegenseitig die Stromrechnungen. Also lange Rede, kurzer Sinn, viele verstehen, dass wir uns wieder anstrengen müssen. Ja. Ohne Anstrengung geht das nicht. Und ohne Reformen geht es auch nicht. Und das ist natürlich der harte Teil. Ich glaube, Politikerinnen und Politiker neigen dazu, immer gerne das zu sagen, was schön ist und Milch und Honig verspricht. Ich bin da bekannt dafür, dass ich in vielerlei Dingen die einzig Ehrliche bin, egal ob es die Frage ist, ob Neutralität wirklich schützt, bis hin zur Frage, ohne Reformen haben wir keine Zukunft, ohne Reformen keine steuerliche Entlastung, ohne Reformen keine Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, es geht darum, wirklich jeden Menschen zu entlasten, auch die Wirtschaft zu entlasten, auch bürokratisch zu entlasten, die Chance auf einen Aufstieg durch beste Bildung und Ausbildung und Leistung wieder zu ermöglichen und damit auch ein selbstbestimmtes Leben für alle. Kampf gegen Korruption, glaube ich, müssen wir weiterführen in Österreich. Da ist zwar viel aufgedeckt worden, aber ich gebe ein Beispiel, das ganze Thema Inseratenkorruption. Ich verspreche, das werden wir ändern, das kann man ändern, das ist nicht vom Himmel gefallen, das geht auch um Steuergeld. Sie würde einen Demokratieschub bedeuten. Ja, und last but not least, ich habe es eh schon gesagt, Bildung ist unser Herzensthema. Wir sind nicht gut genug, es ist ungerecht und es ist auch für die Wirtschaft fatal, die dringend Fachkräfte braucht. Aber einer braucht die Energie, einer muss liefern und dann sind halt wir.
Und das lasse ich als Schlusswort stehen. Liebe Beate, es war mir ein Volksfest. Danke, dass du rübergekommen bist innerhalb des 9. oder weiß ich nicht von wo jetzt. An euch da draußen, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man gehört. Und danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke, Christian, für die Einladung und auch ciao von mir.
Ciao. Searching.